vor ungefähr. Und der Höhepunkt von Karfreitag ist für mich, und ich denke wahrscheinlich ist das generell so, der Ausruf von Jesus: Es ist vollbracht. Das war wie ein Siegesschrei. Ich habe gewonnen. Der Sieg ist da. Und wisst ihr, das rief Jesus ganz besonders für diejenigen, die an ihn glauben. Nicht für sich selber oder irgend für wen, sondern für die an ihn glauben. Dieser Satz steht nämlich jetzt über ihrem Leben, über dem Leben der Jünger. Und damit wir jetzt wissen, ja, was ist denn vollbracht, wollen wir uns mal mit dem beschäftigen, heute Morgen auch. Weil damit wir im Sieg leben können, müssen wir auch wissen, ja, über was hat er eigentlich gesiegt? Was ist uns gegeben? Und ich möchte da mal ein paar Punkte anschauen mit euch, über was Jesus gesiegt hat. Das erste ist, er hat über den Teufel gesiegt. Merci mal. Der Teufel war ja als wunderbarer Cherub geschaffen. Das war eines der höchsten Engelwesen überhaupt. Das vielleicht der höchste, den es gab. Und dann fiel er von Gott ab und hat sich dann ins Gegenteil verkehrt. Er wurde zu einem geistigen Monster. Und jetzt müssen wir auch vor Augen halten, Gott hatte ja Adam und Eva die Verantwortung über die ganze Schöpfung gegeben. Adam und Eva waren die höchsten Wesen der Welt. Und sie hatten die Verantwortung. Und als sie jetzt die erste Sünde begangen haben, haben sie die Welt mit sich weggerissen von Gott. Und die ganze Welt mit Tieren und den Menschen, die wurden zu Untertanen des Teufels. Ich habe das lange gar nicht richtig kapiert, dass es effektiv heißt in der Bibel, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Könnte man nachlesen im 2. Korinther 4, Vers 4. Es heißt dort, Satan ist der Gott dieser Welt. Nicht nur irgendein Böser in der Welt, sondern er ist der Gott dieser Welt. Soweit Gott ihm die Macht zugesteht, er hat nicht die ganze Macht, aber er ist der Gott dieser Welt, wird er bezeichnet. Und als Jesus sterben am Kreuz hing, das steht jetzt nicht in der Bibel, was dann geschah, aber ich glaube, dass Satan dann genüsslich zugesehen hat, wie er gelitten hat und er dachte, so, bald habe ich gewonnen, lange geht es nicht mehr. Und er hat gedacht, ja, ich habe ihn jetzt besiegt, diesen Messias. Jetzt ist der Sieg mein. Und plötzlich kam dieser Schrei. Es ist vollbracht. Und in dem Moment merkte der Teufel, es ist gar nichts gewonnen. Ich habe verloren auf der ganzen Linie. Ich habe elend verloren. Und das steht auch im Hebräer 2, Vers 14. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren, wegen uns. Denn nur so konnte er durch seinen Tod den zunichte machen, der die Macht des Todes hat. Und das ist der Teufel. Also Jesus hat am Kreuz den Teufel zunichte gemacht. Er hat ihn entmachtet. Die Frage ist jetzt ja, gilt das im Blick auf alle Menschen? Nein, das gilt nur ein Blick auf die Menschen, die das Erlösungswerk auch angenommen haben, die an Jesus glauben, die mit ihm leben, die eine Hinwendung zu ihm vollzogen haben und ihm ihre Schuld bekannt haben. Für die gilt das. Im Moment, wo man Jesus bittet, komm in mein Leben, in dem Moment wird der Sieg aktiv über einen Menschenleben. Und dann wird dieser Mensch dem Zugriff des Teufels wie entzogen. Der Teufel verliert eine Person in dem Moment. Er verliert die Macht über dir. Und ich möchte mal fragen, bist du schon dem Machtzugriff des Teufels entzogen? Ist das schon passiert? Weil als Gotteskind hat er keine Macht mehr über dir, kann dir keine Gewalt antun. Er hat keine Macht, keinen Zwang über dich, dass er ausüben kann, weil wir jetzt einem Stärkeren gehören. Und ich habe gerade kürzlich, habe ich das gerade in der Bibel auch gelesen, einmal mehr, das steht im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, also die Welt, er spricht hier von der Welt, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der in der Welt. Also, wenn du ein Gotteskind bist, dann hast du einen in dir, der ist größer als alles andere, größer als der Gott dieser Welt, als der Teufel. Nun, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und das weiß, Satan weiß auch, dass er uns nicht mehr einfach so antasten kann. Und ich sage wirklich antasten. Und darum versucht er uns ja von außen her zu ziehen und zu locken. Einerseits durch List, aber auch durch Drohgebärden, so wie ein Löwe. Aber als dieser Löwe ist er an einer Kette. Also der kann nicht mehr mich erreichen. Er kann vielleicht ganz neu kommen. Aber das müssen wir wissen und glauben. Er kann mich nicht mehr wirklich erreichen. Nur, wenn ich einen Schritt auf ihn zumache. Worum auch immer. Dann schon. Aber wenn ich bei Jesus bleibe, dann kann mir nichts passieren. Und wenn er noch so sich aufgebärt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht von Jesus und seinem Wort wegziehen lassen. Und das sagt man so schnell, das hört man tausendmal, wenn man gläubig ist. Aber es ist trotzdem, dieser Punkt, der ist ganz, ganz entscheidend. Weil wenn wir den Feind unterschätzen und da irgendwo lasch werden, auch im Umgang mit der Bibel und im Glauben an die Bibel, im Leben mit der Bibel, dann wird es sofort heikel. Weil dann entfernen wir uns sofort ein bisschen von Jesus und ich weiß nicht, wie weit die Kette reicht, oder von dem Widersacher. Wir haben den Sieg nur in Jesus, nur in ihm und nur in seinem Wort sind wir vollmächtig und haben wir den Sieg. Und das schreibt Petrus auch in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 17, schreibt er Folgendes. Er schreibt an Gläubige, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter, also Wort Gottes, mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Man kann auch als gestandener Christ seinen festen Stand verlieren. Das geht. Das geht ganz gut. Darum warnt und ermahnt uns auch Petrus, achtet darauf. Wir haben den Sieg über den Teufel in Jesus, aber nur in der Verbindung durch sein Wort. Und wisst ihr, dabei gilt ja eben Wissen und Leben. Ich kann es eh noch, ich kann jeden Tag Bibel lesen. Oh, kann ich lesen, kann ich euch sagen. Und ich kann viel wissen. Wenn ich es nicht lebe, habe ich den Sieg in Jesus nicht aktiv, praktisch. Also es gehört beides dazu. Aber nur leben und nicht wissen ist auch ein bisschen schwierig. Also es braucht beides. Also das ist mal die eine Sicht, was wichtig ist jetzt auch, dass wir den Sieg über den Satan auch erleben. Aber wir können auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Die eine Seite ist nicht lasch werden in der Bibel. Und die andere Seite, wie kann man den auf der anderen Seite runterfallen? Was könnte das sein? Das ist ja dann, wenn wir den Garten enger schnallen, das Gartenhägli enger machen, als Gott es macht. Und für mich ist immer noch die Eva das Paradebeispiel, wie man es eben nicht machen soll, aber wie man es gut meint. Denn als sie von der Schlange im Paradies ja versucht wurde, hat sie der Schlange gesagt, ja, wir dürfen diese Frucht nicht mal anfassen. Hat das Gott gesagt. Gott hat das gar nicht gesagt. Die hätte die Frucht anfassen können. Die hätte Türmli bauen können mit dieser Frucht. Oder jonglieren oder weiß ich was. Aber sie sagt natürlich, ja, ich fasse doch die gar nicht an. Sonst beiße ich aus Versehen noch rein. Das will ich ja nicht. Also ist ja irgendwie verständlich, dass sie sich selber sein Gebot macht, aber sie darf es nicht dann Gott überstülpen. Es ist kein Gebot von Gott gewesen. Und ich denke, wir neigen dazu, die ganz ernsthaften Christen, die es ernst und gut meinen, die neigen dazu, aus Angst vor Missbrauch neue Gebote aufzustellen, die Gott gar nie aufgestellt hat. Und da müssen wir extrem aufpassen. Wir müssen vielleicht auch ganz praktisch wieder mal gewisse Überzeugungen an der Bibel überprüfen. Es gibt ganze Gemeindeverbände, die merken, wir haben Jahrzehnte falsche Dinge praktiziert und sogar als Gebot Gottes ausgegeben, dabei ist das gar keins. Und ich finde es noch wichtig, dass man da auch immer wieder auch mal dahinter schaut. Also wir haben den Sieg über den Satan in Christus, in der Verbindung mit seinem Wort. Und dann das Zweite, der Sieg über die Sünde. Und das ist echt das größte Unglück auf dieser Welt. Es sind die Auswirkungen der Sünde. Das ist schrecklich. Wenn man Tageszeitungen liest, jeden Tag neu sieht man das. Denken wir an das, was Sünde alles zerstört, an was Alkoholsucht zerstört, Drogensucht, Ehebruch, Vergewaltigung, Gewalt und was das alles kaputt macht auf dieser Welt. Das macht Körper kaputt, Seelen, Beziehungen, Familien, Freude, Frieden, alles geht kaputt. Alles Auswirkung der Sünde. Und jetzt ist es so, Gemäß der Bibel gibt es Sünden, Mehrzahl, das sind Tatsünden, und es gibt die Sünde, das ist eine Macht. Diese Macht, die herrscht in dieser von Gott abgefallenen Welt. Also die Bibel sagt, das ist eine Macht, die herrscht. Wie das jetzt ganz genau ist mit Macht von Sünde, Macht von Teufel, irgendwie sind die ein bisschen verbunden. Aber diese Macht gibt es. Und die Tatsünden, das sind diese Dinge, die Menschen tun können. Und weil diese Macht der Sünde herrscht in der Welt, sind Menschen, die stehen unter einem Zwang zu sündigen. Der Kirchenvater Augustinus hat das so ausgedrückt: non posse, non peccare. Das habe ich an der Bibelschule gelernt. Ich fand das so in vier Worten, so eine tiefgründige Aussage. Also es gilt heute Menschen, ganz im Allgemeinen, die können nicht sündigen. Das ist unmöglich. Vielleicht kann man es ein bisschen verlagern oder vor sich herschieben, aber irgendwann, zack, dann geht es wieder nicht mehr. Weil dieser Zwang da ist, dieser Sündenzwang ist da. Und vor dem sogenannten Sündenfall, da hatten die Menschen die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Adam und Eva, die hatten die Möglichkeit, dass sie nicht sündigten, aber nicht so, dass es unmöglich war. Damals hieß es posse non peccare. Posse, es war möglich. Aber jetzt hat Jesus durch seinen Tod den zwanghaften Kreislauf von Sünde und Sünden durchbrochen. Also für uns heißt es nicht mehr non posse non peccare. Und zwar sehen wir das auch in Kolosser 2, Vers 14 und 15, was heißt: Er, Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Das ist ja Hammer. Auf deinem Leben war ein Schuldschein. Da hieß es ewige Verlorenheit als Konsequenz. Und niemand konnte den löschen, aber Jesus hat ihn gelöscht. Das klingt mal super. Den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, das Gesetz, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und durch seine Hände und seine Füße hindurch hat er ihn ans Kreuz genagelt. Er hat die Gewalten und die Mächte, eben auch die Sünde als Macht, völlig entwaffnet. Das sagt nicht irgendein Pastor oder irgendein, das sagt Jesus Christus durch sein Wort. Die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Die Mächte wurden vorgeführt und sie wissen um ihre Niederlage. Sie haben es ja gesehen. Öffentlich gemacht: Hey, ihr seid Verlierer. Ihr habt keine Macht mehr über die, die in Christus sind. Und das hat Triumph gehalten über sie. Und jetzt heißt also, Sieg über Sünde erstens Male. Unsere Sünden, die können uns nicht mehr verdammen. Die Sünde ist abgetan. Sie ist weggenommen, sie ist gerichtet. Nicht einfach so Schwamm drüber, sondern sie ist gerichtet. Rechtlich, juristisch abgehandelt. Da kann niemand mehr kommen und sagen: Moment mal, die ist doch versteckt jetzt irgendwo. Hol die mal wieder nach vorne. Nein, es ist abgehandelt. Vorbei. Und das finde ich so ein cooler Satz. Denn Paulus in Römer 8, Vers 1 schreibt es ja geschrieben, aber wenn er gesagt wäre, wäre er wahrscheinlich laut gesagt. Das heißt hier, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow, Hammer. Das ist Evangelium pur. Die frohe Botschaft. Und das Zweite, was der Sieg über Sünde heißt: Ihre Macht ist gebrochen. Zack, obeinander. Gebrochen. Non posse non peccare, der Mensch kann nicht sündigen, gilt nicht mehr in Christus. Die Macht der Sünde ist nicht mehr da, weil jetzt über dem Leben der Christen, des Gläubigen, eine neue Macht steht, das ist Christus. Diese Macht, Jesus Christus. Und darum sind wir nicht mehr dem Zwang ausgeliefert, zu sündigen. Es heißt im Römer 6, Vers 14, sagt sehr grundlegend: Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und das heißt hier jetzt nicht, du fühlst immer, dass du den Sieg hast und nicht mehr sündigen musst. Das wäre noch schön, wenn man es auch wirklich so fühlen würde. Weißt, es ist ja so typisch für uns Menschen. Das sieht man beim Sport ja ganz gut. Wenn jemand so in einem Flow ist, weiß auch nicht, vielleicht im Tennismatch, und plötzlich bekommt er eine Überhand und knallt Bälle links und rechts in die Decke rein. Er merkt, ich bin gut, ich fühle es, und dann ist er auch gut. Aber wir dürfen nicht von dem ausgehen, weil es gilt auch, wenn wir uns nicht gut fühlen. Das gilt, das ist genau die gleiche Wahrheit, wie dass Jesus auferstanden ist aus dem Tod. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und das müssen wir mal verstehen, das müssen wir glauben. Weil wenn wir es wirklich glauben, dann können wir nämlich auch mehr das Leben. Sonst sind wir ständig geprügelt, obwohl eigentlich diese Wahrheit da ist. Also weil diese Sünde über unserem Leben besiegt ist, können wir uns wehren. Wir haben jetzt eine Wahlmöglichkeit. Wir sind nicht mehr ein Spielball der Sünde. Wir können Nein sagen zur Sünde. Aber etwas ist ganz entscheidend. Die große Frage ist eigentlich nur, will ich Nein sagen? Weil manchmal finden wir es noch ganz schön, ein bisschen sündigen, oder? Es hat noch was Schönes dran. Und die Frage ist, will ich überhaupt? Ich könnte schon Nein sagen, aber will ich auch? Weil damit steht und fällt alles. Will ich wirklich? Und das ist ganz wichtig. Ich habe das bei mir selber schon gemerkt. Ich habe schon im Nachhinein sagen müssen, ja, wenn du ehrlich bist, du hast gar nicht gewollt. Aber der Wille, und darum geht es. Also wir merken, der Kampf wird im Kopf gewonnen. Nicht irgendwo sonst. In der Realität ist er schon gewonnen. Jetzt muss ich nur noch im Kopf mich hineinklinken und sagen, ich muss nicht, ich will nicht, ich werde nicht. Und Jesus, du, der Zwang ist gebrochen. Aber es bleibt ein Kampf. Es ist nicht so, dass wir nicht mehr sündigen könnten. Wäre schön, das wird schon mal kommen, aber jetzt noch nicht. Aber beziehungsmäßig müssen wir an Jesus dranbleiben. Und wenn wir diese Beziehung nicht wirklich neu oder immer wieder neu auch aufleben lassen, wird es schwer, dass wir hier auch den nötigen Willen auch haben, um uns dagegen zu wehren. Oder auch wenn wir nicht ganz die ganze Sache ausräumen. Wenn wir noch einen Türspalt offen haben und der Feind hat noch einen Fuß drin im Türspalt, dann kommt immer Zeugs rein. Und das ist nicht gut. Dann werden wir nicht diesen ganzen Sieg auch ausleben können. Es bleibt bis zum letzten Atemzug ein Glaubenskampf. Aber der Sieg ist da. Und als Drittes hat Jesus den Sieg über den Tod errungen. Darüber haben wir an Ostersonntag ziemlich ausführlich gesprochen. Ich möchte das jetzt ziemlich kurz halten. Man kann das auch nachhören noch auf der Homepage. Aber was heißt das jetzt für uns? Heißt das jetzt, dass wir nicht mehr sterben müssen? Stand heute gilt es noch nicht ganz, aber es könnte sich recht schnell ändern. Das weiß man nicht so genau. Aber es gibt jetzt zwei Arten von Sünden, von Tod. Nämlich der Tod des Körpers und der ewige Tod. Den ewigen Tod haben die Gläubigen überwunden. Also wenn du mit Jesus lebst, du wirst ihn nie zu Gesicht bekommen. Gott sei Dank. Und jetzt, obwohl Jesus den körperlichen Tod auch schon besiegt hat, hat er diesen Sieg noch nicht aktiv werden lassen über uns. Warum, weiß ich auch nicht. Ist jetzt einfach so. Aber angesichts der kommenden Herrlichkeit, die uns geschenkt wird, auch körperlich, ruft Paulus wieder mal aus, einmal mehr. Ich höre ihn förmlich, wie er ruft, verschlungen ist der Tod in Sieg. Der Tod ist weg. Boah, der Sieg hat eine Gasse. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Er ist nicht mehr rum. Gott hat gewonnen. Jesus hat gewonnen. Auch wenn wir noch sterben müssen, sagt Paulus das schon. Weil er sieht, es ist eigentlich nicht mehr so schlimm. Für Gläubige, klar, rundherum und so, immer noch. Aber wenn wir wissen, wo wir hingehen, ist es nicht mehr so schlimm. Der Sieg des Todes ist weg. Sein Stachel auch, weil unser Herr ihn in den Boden gestampft hat. Nun kommen wir noch zu einem weiteren Bereich, wo Jesus gesiegt hat. Und der ist ganz eng verbunden mit dem Tod. Den gibt es auch erst seit dem ersten Sündenfall. Und da geht es um Krankheiten. Er hat auch den Sieg über alle Krankheiten errungen. Und in Matthäus 8, Vers 16 und 17 lesen wir, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, Jesus, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, im Kapitel 53 von Jesaja, können wir das nachlesen und vergleichen, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Er hat das schon gemacht am Kreuz. Er hat also nicht nur den Tod, die Sünden getragen, sondern eben auch die Krankheiten. Und darum kann er jetzt auch alle Arten von Krankheiten heilen. In Matthäus 4,23 lesen wir, Und Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Der konnte alles heilen. Er hat Aussätzige geheilt, Blinde, Taube, Lahme, Stumme, Fieberkranke. Es gab keine Art von Krankheiten, die er nicht heilen konnte. Wir müssen sagen, natürlich damals in den Evangelien war das, dass Jesus alle geheilt hat, ein Ausdruck seiner Messianität. Er hat damit bewiesen, hey, ich bin der verheißene Messias. Oder das war ganz wichtig. Aber trotzdem hat Jesus doch auch alle Krankheiten am Kreuz getragen, damit er auch heute noch heilen kann. Die Autoren der Bibel, für die war es selbstverständlich, dass man um Heilung bittet. Zum Beispiel in Psalm 6, Vers 3, ganz einfach, heile mich Herr. Sagt der Psalmist, heile mich Herr. Oder Jeremia 17, Vers 14, heißt es, heile mich Herr, so werde ich geheilt. Es ist eine ganz natürliche Erwartung und auch wir dürfen doch auch dieses Anliegen, körperliche Gebrechen um Heilung, dürfen wir bitten, für uns selber und für andere. Und ich weiß, es gibt in diesem Bereich Heilung von Krankheiten und so eine ganze Bandbreite von Sichtweisen in der christlichen Welt. Und wäre auch mal spannend, das ein bisschen auszuführen, aber das kann ich jetzt nicht machen. Aber was wirklich interessant ist, dass die Christen, die wirklich mit Heilung rechnen und auch entsprechend viel dafür beten, mutig beten, die erleben es auch mehr. Und wisst ihr, was krass ist? Da sind sogar Christen dabei, die für meinen Geschmack theologisch ein Spürlein zu weit gehen. Aber die erleben es trotzdem mehr. Und das habe ich jetzt davon, wenn ich es genau richtig sehe, wenn es dann so ist, und weniger erlebe. Und das möchte ich euch so Mut machen. Betet, vielleicht macht es ja schon, betet mutig für Heilung. Bete mutig für Heilung. Wisst ihr, ich habe auch schon gemerkt, und ich bin auch so ein Spezialist, da beten wir für Heilung und sagen, Jesus, heil doch die Person, wenn es dein Wille ist. Wenn es dein Wille ist, und das ist ja korrekt, natürlich, selbstverständlich, es geht ja alles, in allem Gebet geht es darum, wenn es dein Wille ist. Aber wieso sagen wir das bei den Heilungen ständig und sonst nicht? Jesus, bitte schenk dem Thomas eine gute Moderation, wenn es dein Wille ist. Wäre schon ein bisschen komisch, oder? Oder schenk, dass unsere Tochter eine gute Prüfung schreibt, wenn es dein Wille ist. Und das machen wir dort ja auch nicht. Und ich habe wieder das Gefühl, wir beten bei den Heilungen dann, wenn es dein Wille ist, um ein bisschen abzufedern für den Fall, dass er dann doch nicht heilt. Dass wir einen Ausweg haben, ja, es ist halt nicht sein Wille. Es ist ja klar, dass es dann nicht sein Wille ist. Aber ihr wisst ein bisschen, ich finde ein bisschen Mut. Das ist einfach meine Sicht. Ich hätte gerne, dass Gott diese Person heilt. Und jetzt bete ich einfach, Vater, gerade. Ohne Absicherung doppelt den Boden. Das muss ich dann einfach Gott überlassen, was er damit macht. Im 1. Korinther 12 sagt ja auch, dass Gott gewissen Gläubigen die Gnadengabe der Krankenheilungen, der Heilungen gegeben hat. Und wer jetzt das schon verschiedentlich erlebt hat, dass Gott durch ihn geheilt hat, der hat wahrscheinlich diese Gabe. Und ich wäre sehr interessiert, dass sich mal so jemand bei mir meldet. Das ist noch gut, wenn man das weiß. Also vielleicht nehme ich euch dann mal mit für einen Krankenbesuch oder so. Also ja, meldet euch bitte, wenn ihr merkt, doch, ich habe es schon oft erlebt. Genau. Besonders wertvoll finde ich, wenn wir auch für nichtgläubige Menschen beten, wenn sie krank sind. Wenn wir sie fragen, sie hat Schmerzen, die Person, oder vielleicht eine Krankheit, dass wir sie fragen, darf ich für dich beten? Ich habe das Gefühl, dass hier auch Menschen sehr bewegt werden können, ob jetzt Heilung eintritt oder nicht. Weil oft reden wir dann mit Menschen über das Evangelium, so von außen her. Und ich glaube, manchmal wäre es einfach gut, mit der Person zu beten. Auch wenn es vielleicht nicht um Krankenheilung geht. Man kann die Person wie mitnehmen ein Stück weit in die Erfahrungswelt Gottes, in die unsichtbare Dimension. Hey, mach das mal. Vielleicht seid ihr irgendwo dran und ich beiße auf Granit, da ist ein Felsen, der bewegt sich kein bisschen. Versuch das mal. Sag, du, jetzt haben wir so lange gesprochen über den Glauben und so. Darf ich mal beten für dich? Oder hey, mach das mal. Das wäre Hammer. Und eben speziell auch für Kranke. Als ich im Spital gewesen bin vor ein paar Wochen für die Schulter operieren, lag neben mir ein Mann, der hatte eine Knieoperation. Und es ging mir zwar nicht schlecht, aber dann an einem Tag plötzlich ist es ihm enorm schlecht gegangen. Er hatte ein Blut verloren bei der Operation, ziemlich viel. Und dann, er fühlte sich elend und schwach und konnte kaum aufstehen. Und es war ein Häuflein Elend. hat mir richtig leid getan. Und mir ging es recht gut nebenan, ich habe mir fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann dachte ich, hey Mann, jetzt musst du doch mal wieder beten. Ja super, und jetzt soll ich den fragen? Der hatte Tätowierungen, den ganzen Arm voll, müsst ihr wissen. Das war ein Fußballfan und so, der war immer, also einfach ganz ein Lieber. Echt, ein sehr freundlicher auch. Und wir hatten es gut. Ja, aber, ja, und dann habe ich gedacht, hey, jetzt musst du einmal fragen. Habe ich gesagt, du leidest so fest, du tust mir so leid. Darf ich mal für dich beten? Und er, ja, anything, hat er so gesagt, anything. Also alles, was hilft, ja, komm. Dem ging es so schlecht, er war nicht mehr wählerisch. Und dann habe ich für den gebetet, einfach ein paar einfache Worte, dass Gott ihn aufrichtet. Und er hätte am nächsten Morgen in die Reha sollen. Und er sagte, ich hatte keine Chance, ich kann nicht gehen, geh nicht. Und ich habe dann für ihn gebetet, ja, und dann, oh, danke, oh, okay. Und dann ging es vielleicht eine Stunde und dem ging es wirklich ganz deutlich besser. Vorher waren die Pflegefachfrauen kamen und so und dachten, ja, versuchen wir das und jenes. Und sie wussten auch nicht so recht, was sie tun sollten. Und etwa nach einer Stunde war der wieder, also Vögeli wohl ist übertrieben, aber es ging viel besser. Der hatte dann eine gute Nacht auch. Das war auch das erste, also die zweite Nacht war gut, die erste war ganz schlecht. Aber nach dem Gebet hatte er eine gute Nacht, ohne Schmerzen. Und am nächsten Morgen ist er aufgestanden, duschte sich und ging in die Reha. Und das hat mich extrem ermutigt. Ich konnte jetzt leider das nicht irgendwo noch vertiefen mit ihm, aber ja, nun. Ich habe das auch noch nie so groß erlebt, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so viel für kranke Menschen gebetet, die noch nicht gläubig sind. Und darum, hey, was haben wir zu verlieren? Bieten wir es an und überlassen Gott, was er tut. Wir haben ja nichts zu verlieren, genau. Wichtig ist einfach, dass ihm, Jesus, die Ehre zukommt in dem Ganzen. Aber das wäre cool. Und vor allem, wenn ihr das erlebt, dann berichtet es. Gebt Zeugnis davon, dass wir Mut bekommen auch. Das ist ganz wichtig. Es ist vollbracht, gilt also für den Sieg über den Teufel, über die Sünde, über den Tod, über die Krankheiten. Das ist schon genial, oder? Christen sind eigentlich Winnertypen. Hast du gewusst? Du bist ein Winnertyp. Weil dein Herr ist der Winner schlechthin. Und über deinem Leben steht in jedem Moment, es ist vollbracht. Und das sollte eigentlich wie ein Identitätsmerkmal sein. Auch wenn du irgendeine Herausforderung hast, ein Bewerbungsgespräch, über dir steht, es ist vollbracht. Nur sitzt der andere leider nicht, aber steht da. Und egal wie es rauskommt, oder wenn du eine Prüfung schreibst oder ein Mitarbeitergespräch hast, es ist vollbracht. Das gilt und steht. Und das soll unsere Identität sein, dass wir mutig vorwärts gehen. Und wenn irgendwann eine Türe zugeht, weil irgend so ein Typ komisch tut da beim Bewerbungsgespräch, dann halt nicht. Das ist nicht mein Weg, oder? Klar ist einfach gesagt, aber das stimmt eben dann auch, weil es ist ja vollbracht. Und doch leben wir nicht oft so, dass man uns den Winner gar nicht so ansieht. Also mir geht es manchmal so, dass man den Sieg gar nicht so sieht, dass man eher sorgenorientiert ist oder vielleicht auch einfach negativ. Die Predigt am Karfreitag, die ich ja selber gehalten hatte, denke ich mal, damals, kam ja das Es ist vollbracht auch vor. Und das hat mich sehr stark auch wie gepusht, mich mit dem zu befassen. Und ich habe gemerkt, ich will ganz neu nicht wie ein Sorgenbeladener durch die Welt schleichen, auch wenn ich Grund hätte, sondern ich will lernen, als einer durch die Welt zu gehen, über dessen Leben steht in großen Buchstaben. Ja, der Sieg ist da. Es ist vollbracht. Das gilt. Und ich möchte wie ganz neu in die Schule gehen. Ich habe es noch lange nicht im Griff. Aber ich möchte lernen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Denn es gibt Probleme, die türmen sich vor uns auf wie riesige Felsen. Da denken wir, nein, das ist ja boah, zu groß. Und dann muss der Sieg kommen und sagen, hey, Moment mal, dein Gott ist doch noch viel größer. Steht sogar in der Bibel. Jeremia 32, Vers 27, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Ja klar, genau, dieses Beispiel stimmt, das geht jetzt nicht bei mir. Aber sonst geht doch alles, oder? Nein, das muss Gott nie sagen. Es gibt keine Not, die für ihn zu groß ist. Oder gibt es eine? Ist deine Not, die du vielleicht gerade hast, ist die zu groß für unseren Gott? Muss er da passen? Wir müssen sagen, nein, er muss nie passen. Es ist nicht so groß. Und ich habe jetzt schon gemerkt, in Nöten, in Problemen, ich habe das Zeug auf meinen Schultern und es drückt mich in den Boden rein. Und ich denke, oh, was muss ich tun, was soll ich tun, Herr, das ist schwer, nimm es ab, oh, hilf mir, was muss ich tun? Und es ist eigentlich viel besser, wenn man sich bewusst macht, okay, Jesus, du hast den Sieg, auch über diese Not. Jetzt dürfen wir es mal abladen, oder? Vor mich ist er noch da, ich kann sie nicht auf Luft auflösen. Aber jetzt ist die Frage, wo willst du mit diesem Stein hin, diesem Problem? Wo ist dein Weg, wo ist die Lösung? Und ich trage sie dann nicht mehr, sondern ich bin lösungsorientiert. Nicht, dann frage ich mich, Jesus, was ist dein Weg? Und ich frage nicht mehr, oh Jesus, was muss ich tun, um diese Not loszuwerden? Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Gott hat nämlich eine Lösung. Welche weiß ich nicht. In der Regel wissen wir das ja nicht, wenn wir beten. Aber Gott hat eine Lösung. Oder glaubt ihr, dass er seine Kinder im Stich lässt? Er lässt sie doch nicht im Stich. Er ist auch Herr über dieses Problem. Wir können das umsetzen, zum Beispiel, indem wir beten, Herr Jesus, du siehst diese Not, es ist so schwer. Es drückt mich, es ist so groß für mich, aber du bist auch Sieger über diesem Problem. Und ich traue dir zu, dass du eine Lösung hast. Welche weiß ich nicht, aber zeig mir sie. Ich bitte dich. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Dann könnten wir eigentlich gerade Danke sagen. Weil wir glauben ja hoffentlich, oder, dass er uns hilft. Die Bibel sagt das nämlich. Jesus verspricht dir, dass er dir hilft. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das tönt gut, aber kannst du es beweisen? Ja, kein Problem. Jesaja 41, Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift. Er nimmt dir die Hand. Und das heißt dann weiter, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ein Versprechen von Jesus. Leben im Sieg heißt, ich halte daran fest, dass Jesus mir verspricht, ganz persönlich, hey, du musst keine Angst haben, ich helfe dir. Ich helfe dir. Glaub es. Und das soll wie unsere Grundvoraussetzung sein für den Umgang mit allen Sorgen und Nöten. Jesus hält mich an der Hand und er hilft garantiert. Wisst ihr, er hilft nicht immer so, wie ich es gern hätte oder wie ich genau jetzt konkret bete, aber er hilft. Und wenn er hilft, dann macht er es nicht schlecht. Das ist sicher besser als wir selber. Und das können wir uns bewusst machen und unser Leben wird schöner. Es wird irgendwie befreiender. Und wenn diese Wahrheit dann in unser Herz absackt, dann werden wir viel lösungsorientierter und weniger sorgenorientiert. Und ich finde, das ist extrem Leben in Sieg. Es ist weniger schwer, obwohl das Problem vielleicht noch da ist. Und Paulus ist ja so ein Paradebeispiel. Was der Mann für Nöte erdulden musste. Das geht auf keine hohe Haut. Das war so schwer, was der alles macht. Der ist am Leben verzweifelt. Einmal schreibt er. Und jetzt war für ihn aber in allem sonnenklar, Jesus hilft mir immer. Und er schrieb das ja auch in Philipper 4, Vers 6. Wo er schreibt, seid um nichts besorgt, ja, kannst du gut sagen, sagt der, der sorgenbeladen war, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen kund werden. Und was hier auffällt, oder? Gebet und Flehen mit Danksagung. Bei uns ist es wahrscheinlich so, Gebet und Flehen, wenn es dann eintritt, Danksagung. Eine Woche später, zwei Monate später, wenn wir daran denken, sagen wir noch Danke. Paulus sagt, nein, Gebet, Flehen mit Danksagung und zwar in allem. Ist ja krass. Wieso? Warum jetzt das Danke auch noch gerade? Eben, weil er der Zusage von Jesus glaubte, ich helfe dir. Also wenn er dieses Gebet spricht, der Paulus, dann glaubt er, Jesus will mir helfen. Und darum ist für ihn ganz klar, ich sage gerade Danke, weil er hilft mir ja. Und das ehrt Jesus. Das ist ein Ausdruck von Glaube, wenn wir das tun. Und ich möchte euch ermutigen, das mehr zu praktizieren. Das war für mich ein bisschen eine neue Erkenntnis. Natürlich habe ich Danke gesagt, aber irgendwo nicht so genau verbunden mit dem Gebetsanliegen. Jesus verspricht mir, er hilft. Darum sagen wir gerade Danke. Und wenn wir das tun und er geehrt wird, dann kommt etwas über uns. Und das ist Vers 7. Das ist ganz spannend. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also das gibt einen Frieden in dein Herz hinein. Unter Umständen auch einen Frieden, den man mit einem Verstand nicht erklären kann. Das ist ein geistliches Prinzip. Das ist mega. Ein befreundetes Ehepaar hat das entdeckt vor einer Zeit und das hat mich auch ein bisschen bewegt. Ich habe mal Kontakt gehabt mit ihnen. Und die sagten mir, dieser Sieg, das Leben im Sieg, heißt für uns, wir trauen jetzt Jesus in jedem Fall zu, dass er eine Lösung bereit hat. Einen Weg, wir trauen ihm das zu. Und indem wir es ihm zutrauen, haben sie schon ganz viele Knöpfe wie von selbst gelöst. Und ihr Leben, sie sagen auch, ihr Leben ist schöner geworden, befreiender. Und die leben das jetzt. Vorher haben sie es nicht so erlebt, aber jetzt schon. Ist schon mega. Und ich möchte euch auch einladen, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn wir mal so sorgenorientiert sind, dass wir uns liebevoll hinweisen, hey, sieh ich da. Was heißt das jetzt für uns? Wie beten wir jetzt? Eben, zeig mir deine Lösung und danke, dass du hilfst. Du hast es ja versprochen. Hey, helfen wir uns. Das ist eine ganz wertvolle Sache und so können wir immer mehr auch im Sieg leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke vielmal für das, dass du uns den Sieg schon jetzt gegeben hast. Im Alltag. Und ich glaube, wir haben noch ganz viel Potenzial, ich auch mal mindestens, um das Lehren zu leben. Und du siehst, wie schnell man wieder etwas vergisst. Jetzt haben wir es gehört und es klingt hoffentlich noch gut und eindrücklich. Bitte hilf, dass es kann wie ins Herz gehen, dass wir anfangen schaffen mit dem. Dass wir es mitnehmen können. Ja klar, nächste Sonntag kommt wieder eine Botschaft und übernächst wieder eine und die sind auch wichtig. Aber hilf, dass wir irgendwo können, das bleiben, dass es kann wirklich bleibende Fußspuren geben in unserem Leben, dass wir jetzt wirklich auch uns helfen, den Sieg zu ergreifen, daran zu glauben, du hilfst immer und können auch irgendwo mehr die Sorgen ablegen, auch wenn sie vielleicht sogar noch da sind. Ich danke dir viel mal für deine Geduld mit uns und du weißt auch, die anderen Sachen, die wir gesagt haben, Umgang mit Sünde, mit Tod, mit Krankheiten, mit dem Satan, bitte hilf auch dort, dass wir Fürsten kommen können, dass wir ermutigend zu erleben und daran teilgeben können. Danke viel mal. Amen.